Gemeinsam Glauben leben. Sie hören den Predigt-Podcast der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde The Rock Christuskirche aus Berlin-Spandau.
Wir machen weiter mit unserer Reihe, dass wir uns das Altwerden anschauen, Lektion Nummer 4. Und bevor wir uns Asa anschauen, der einen recht traurigen Alten abgibt, ein Rückblick. Warum ist Altwerden gefährlich? Wir haben bislang drei Punkte herausgearbeitet. Zum einen war da diese Gefahr, ich bin halt so, dass man im Alter mit brutaler Schonungslosigkeit weiß, wo man in puncto Charakterentwicklung steht. Einfach deshalb, weil man gar nicht mehr so die Kraft hat, den anderen etwas vorzumachen. Und da besteht dann die große Gefahr, dass man diesen Status quo, dieses, naja, ich bin halt so, dass man diesen Status quo bewahrt und nicht mehr kämpft und dass man das mit der Heiligung nicht mehr so ernst nimmt, dass man fünfe gerade sein lässt. Das ist eine Gefahr. Das war die erste, die wir uns angeschaut haben. Zweite Gefahr, komisch werden oder Ediths sind die Ausnahme. Lasst uns so früh wie möglich damit anfangen, Liebe zu lernen. Jetzt werde ich was Komisches sagen. Oft denken Christen, dass man nur die richtige Theologie braucht, um ein guter Christ zu werden. Falsch. Versteht mich richtig, Theologie wird überbewertet. Und das sage ich als Theologe, okay? Der wirklich die Bibel richtig gerne studiert, aber Theologie wird überbewertet. Ja, du brauchst den theologischen Kern. Du musst das Evangelium verstanden haben, um zu wissen, wie man gerettet wird. Aber dann, wenn ich diese Beziehung zu Jesus habe, dann geht es eigentlich ganz stark um einen Fokus, den die Bibel nennt Liebe. Okay? Liebe, Bruderliebe, Geschwisterliebe, Liebe zu den Nachbarn, Liebe zu den Menschen, wo es mir richtig schwer fällt. Das ist dann der Fokus, an dem man uns erkennt. Wir werden als Jünger Jesu an der Liebe zueinander erkannt und nicht daran, dass wir in allen theologischen Fragen übereinstimmen. Da dürfen wir gerne auch eine ganze Portion unterschiedlich bleiben. Das war der zweite Punkt. Der dritte Punkt hatten wir letzten Sonntag. Gebrechlichkeit akzeptieren. Ich habe da verschiedenste Tipps mitgegeben und im Kern geht es darum zu sagen, okay, akzeptiere die Realität. Ja, also gräme dich nicht über die grauen Haare und wenn du nachts öfter aufs Klo musst. Versuch das mit etwas Humor zu nehmen und schau, dass wir als Gemeinschaft uns an der Stelle gut unterstützen. Und ich kann das nur so sagen, möge Gott uns das schenken. Möge er uns das schenken, dass wir erleben, wie die Alten mit den Jungen und die Jungen mit den Alten zusammenleben. Ich wünsche mir das, dass die Alten sich in die Jungen investieren mit dem, was sie an Know-how haben und dass die Jungen den Alten dienen gerne mit der Kraft und mit der Liebe, die sie vielleicht auch von den Alten erfahren haben. Das waren so die ersten drei Punkte. Altwerden ist gefährlich, weil, naja, Kompromisse mit der Sünde, dieses im Alter irgendwie komisch werden und nicht wirklich Liebe. Und ich glaube, jeder von uns kennt solche Leute, auf die das zutrifft, leider. Und dann Gebrechlichkeit, dass man an der Gebrechlichkeit ein Stückchen zerbricht, statt zu sagen, hey, alles hat seine Zeit, auch das, wenn es nicht mehr so richtig geht. Ich hatte gesagt, im Alter verliert man seine Sprungkraft, seine Sehfähigkeit und manch einer verliert im Alter leider auch sein Vertrauen in Gott. Und darum soll es heute gehen. Punkt 4, Glauben bewahren oder Asa hat es nicht getan. So, wir schauen uns jetzt Asa an. Ich kann nicht davon ausgehen, dass jeder von euch weiß, wer Asa ist. Deswegen eine ganz kurze Einführung. Asa ist ein König von Israel. Okay? Könige von Israel, da kennt man so die Bekannten, Saul, David, Salomo. Und wenn man dann fragt, wie geht es dann weiter, dann kann man schon Punkte machen in so einem Bibelquiz. Also nach Salomo, der geht vielleicht noch, Rehabeam. Und unter Rehabeam wird dann das große Reich Israel aufgeteilt. Da gibt es dann ein Nordreich und ein Südreich. Südreich besteht aus den Stämmen Benjamin und Juda. Und wenn man sich anschaut, wer regiert da im Süden? Also Rehabeam, der Sohn von Salomo, der herrscht als erster König über das Südreich. Dann kommt sein Sohn, der heißt Abia, und dann kommt Asa. Wir wissen interessanterweise nicht ganz genau, wie alt Asa bei der Thronbesteigung war. Allerdings hat er 41 Jahre lang regiert und sein Vater nur 3. So, das bedeutet wahrscheinlich, war Asa bei seiner Thronbesteigung ein eher junger Mann, vielleicht in den 20ern. Und das Spannende ist, Asa legt als König einen, man kann es nicht anders sagen, einen fulminanten Start hin. 1. Könige 15, ab Vers 9. Und im 20. Jahr Jerobeams, des Königs von Israel, das ist der im Nordreich, wurde Asa König über Juda, Südreich. Und er regierte 41 Jahre in Jerusalem und der Name seiner Mutter war Maacha, die Tochter Abishaloms. Und Asa tat, was recht war in den Augen des Herrn, wie sein Vater David. Und er schaffte die Tempelhure aus dem Land und tat alle Götzen weg, die seine Väter gemacht hatten. Auch seine Mutter Maacha entfernte er aus ihrer Stellung als Gebieterin, weil sie der Aschera ein Schandbild gemacht hatte. Und Asa rottete ihr Schandbild aus und verbrannte es im Tal Kidron. Die Höhen aber wichen nicht, doch war das Herz Asas ungeteilt mit dem Herrn alle seine Tage. Und er brachte die heiligen Gaben seines Vaters und seine eigenen heiligen Gaben ins Haus des Herrn, Silber und Gold und Geräte. Du kannst nur sagen, wow, das ist mal einer radikal für Gott. Überleg mal, du schmeißt deine Mutter, ja, weil die sich irgendwie so als eine halbe Hexe rausstellt, die schmeißt du einfach mal raus aus ihrer Stellung. Ja? Das ist der Hammer. Und wenn man jetzt den Parallelbericht in 1. Chronik, das ist ein anderes biblisches Buch, lesen würde, dann würde man noch mehr feststellen, wie viel Gottvertrauen und wie viel Hingabe Asa besitzt. Der ist wirklich als junger König davon beseelt, Gott zu gefallen. Vielleicht noch ein Beispiel. Da kommen die Kuschiter. Okay, Kuschiter kommen wo ganz anders her, wollen Krieg führen gegen Israel. Und Asa weiß, das schaffen wir nicht. Das sind einfach zu viele. Ja, es gibt so Schlachten, da schaust du dir an, wie viel du hast und wie viel die anderen haben. Und du sagst dir, nee, nee, wahrscheinlich nicht. So, was macht Asa in so einer Situation, wo er hoffnungslos unterlegen ist? 2. Chronik 14, Vers 10. Und Asa rief den Herrn, seinen Gott, an und sagte, Herr, außer dir ist keiner, der helfen könnte. Im Kampf zwischen einem Mächtigen und einem Kraftlosen. Und er empfindet sich als den Kraftlosen an der Stelle. Hilf uns, Herr, unser Gott, denn wir stützen uns auf dich und in deinem Namen sind wir gegen diese Menge gezogen. Merkt ihr, wie viel Vertrauen da ist? In deinem Namen sind wir gegen diese Menge gezogen. Du bist der Herr, unser Gott. Kein Mensch kann etwas gegen dich ausrichten. Kannst du nur sagen, Halleluja, Amen. Ja, genau so ist es. Niemand kann etwas gegen Gott ausrichten. Und natürlich, ihr ahnt es, er gewinnt. Tolle Erfahrung. Und dann liest du weiter und dann stellst du fest, von diesem Gottvertrauen eines jungen Königs ist interessanterweise im Alter nicht mehr viel übrig. Ganz dramatisch. Ganz dramatisch. Ja, wir haben hier einen Konflikt, wo er auf Gott vertraut und siegreich aus dem Konflikt herauskommt. Und dann gibt es Jahre später, er ist schon alt oder älter, gibt es einen anderen Konflikt. Da kommen dann nicht die Kuschiter, da kommen die aus dem Nordreich. Und jetzt würden wir erwarten, naja, kommt der nächste Feind, was machen wir? Na, beten wir wieder. Und wir lesen nichts mehr davon, dass er betet. Was er stattdessen macht, ist, Er nimmt die Schätze, die er selber dem Tempel gespendet hat. Das haben wir ja gelesen hier in 1. Könige 15, 15. Und er brachte die heiligen Gaben seines Vaters und seine heiligen Gaben ins Haus des Herrn. Silber und Gold und Geräte. Er nimmt diese Schätze aus dem Tempel wieder raus, nimmt quasi den Gott seinen Tempelschatz weg und bezahlt damit den syrischen König, um ihm zu helfen. Und du denkst dir, das ist aber komisch, ja, dass jemand nicht mehr betet, sondern Geld in die Hand nimmt, um einen anderen König zu bestechen, dass der ihm hilft. Und ihr ahnt schon, jetzt wird das Ganze noch ein bisschen dramatischer. Weil natürlich ist das so, dass prompt Gott jetzt einen Propheten schickt und mal nachfragt, was das eigentlich soll. Das klingt ja nicht mehr nach Glauben. 2. Chronik 16 heißt es, ab Vers 7, zu jener Zeit kam der Seher Hanani zu Asa, dem König von Juda, und sagte zu ihm, weil du dich auf den König von Aram gestützt hast, das ist der, der das Geld bekommen hat, und dich nicht auf den Herrn, deinen Gott, gestützt hast, aha, ja, ich verlasse mich auf Menschen, aber nicht mehr auf Gott, darum ist das Heer des Königs von Aram deiner Hand entronnen. Das heißt, du hättest nicht nur das Nordreich besiegen können, du hättest gleich Syrien mit einnehmen können. Warum? Denn des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Übrigens ein ganz schöner Vers zum Auswendiglernen. 2. Chronik 16, 9. Denn des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Wunderschöner Vers. Und dann sagt dieser Hanani, hierin hast du töricht gehandelt, darum wirst du von nun an Kriege haben. So, jetzt wird es spannend. Wie reagiert Asa auf diesen Seher Hanani? Ja, der steht ja da und sagt dem König, hör her, Freund, du bist untreu und du bist dumm. Und jetzt wissen wir alle, Kritik offenbart mein Herz. Wenn dir das noch nicht klar ist, achte mal darauf, wenn dich jemand kritisiert, wie du mit Kritik umgehst. Kritik offenbart mein Herz, mehr als alles andere wahrscheinlich. Und so ist das hier auch, 2. Chronik 16, Vers 10. Und wir würden uns ja wünschen, dass jetzt hier steht, und Asa tat Buße, demütigte sich vor dem... Ja, das würden wir uns wünschen. Und Asa wurde ärgerlich über den Seher und legte ihn ins Gefängnis in den Block, denn er war wütend auf ihn. Auch tat Asa zu dieser Zeit einigen von dem Volk Gewalt an. Okay, das tut man bitte nicht. Also wenn Gott durch einen Bibelvers, durch eine Predigt, durch einen Hauskreis, von mir aus durch ein Zitat, was du in irgendeinem Buch liest, in dein Leben hineinspricht, dann wirf das Wort Gottes bitte nicht ins Gefängnis. Tu Buße, denk darüber nach, wenigstens ein bisschen, aber werde nicht ärgerlich, werde nicht wütend auf Gott. Das ist tatsächlich immer falsch, so ganz grundsätzlich falsch. Psalm 37, Vers 8, lass ab vom Zorn und lass den Grimm, entrüste dich nicht, es führt nur zum bösen Handeln. Also dieses, ich reg mich erst mal auf, das ist nie richtig und schon gar nicht, wenn Gott spricht, weil Gott im Zweifelsfall immer recht hat. Okay, da muss man immer mal ein bisschen runterkommen, ein bisschen nachdenken, merkt euch das gut. Immer wenn wir uns aufregen, immer wenn wir zornig werden, stehen wir massiv in der Gefahr, Böses zu tun. So wie Asa, der wird wütend, sperrt den Propheten ein und dann bleibt es dabei nicht stehen. Wie heißt es hier, auch tat Asa zu dieser Zeit einigen von dem Volk Gewalt an. Wir wissen nicht, warum. Okay, wir wissen nicht, was die angestellt haben, aber wir wissen, dass ein König, wie Gott ihn sich wünscht, für das Recht steht und niemals für Gewalt. So, warum stelle ich euch Asa vor? Weil er im Alter nicht mehr auf Gott vertraut. Er lässt sich durch das Wort Gottes nicht mehr zur Buße bewegen. Er handelt ungerecht am Volk und jetzt wird es ganz spannend. Jetzt wird er nämlich krank. 2. Chronik 16, Vers 39. Und ich hatte euch gesagt, Er regiert 41 Jahre. Wir sind jetzt im vorletzten Jahr seiner Regentschaft. Und im 39. Jahr seiner Regierung erkrankte Asa an seinen Füßen. Seine Krankheit war überaus schwer. Der ist falsch. 2. Chronik 16, 39, wenn er das nicht ist, bitte den richtigen suchen. Welcher? Vers 12, bitte. 2. Chronik 16, Vers 12, vielen Dank. Da haben wir ihn. Also, 2. Chronik 16, Vers 12. Und im 39. Jahr seiner Regierung erkrankte Asa an seinen Füßen. Seine Krankheit war überaus schwer, aber auch in seiner Krankheit suchte er nicht den Herrn, sondern die Ärzte. Und das Dramatische hier ist dieses Aber. Das ist das Letzte, was wir über ihn lesen. Auch in seiner Krankheit suchte er nicht den Herrn, sondern die Ärzte. Und nur um das klarzustellen, wenn du krank bist, dann geh zum Arzt. Und suche den Herrn. Okay, wir machen beides. Also wenn du was an den Füßen hast, dann bete und such dir einen fähigen Orthopäden. Du machst beides. Hier geht es darum, also nicht um dieses Entweder-Oder, sondern es geht hier darum, um das, was Asa nicht tut. Er sucht auch in seiner Krankheit nicht den Herrn. So, warum stelle ich euch Asa vor? Naja, ich habe da in meiner Zeit als junger Christ eine Übersicht über Könige gesehen, die da, ihr könnt euch die über den QR-Code runterladen, wenn ihr wollt, da geht es um die Könige vom Südreich und die dazugehörigen Propheten und vom Nordreich und die dazugehörigen Propheten. Und hier, als ich das als junger Christ sah, fing ich auf, dass hier wird immer ein König dargestellt und Asa ist am Anfang hell, gelb, also gut, und am Ende schwarz, dunkel. Das heißt, da fangen Leute gut mit Gott an und am Ende kommt trotzdem einfach nur Unglaube raus. Ich habe das gesehen, so als junger Christ, und dachte mir, das ist aber interessant. Ja, da gibt es Saul, Salomo, Asa, Joas, Amasja, das sind lauter so Leute, die fangen, ja, hier hat man hier, fangen gut an und werden schlecht, gut an, schlecht, gut an, schlecht, gut an, schlecht. Und du fragst dich, wow, was kann ich daraus lernen? Ich kann euch sagen, was ich als junger Christ, das ist 20, 25 Jahre her, von dieser Folie gelernt habe. Ich habe mir damals gesagt, hey, wenn du alt wirst, dann musst du echt aufpassen, dass dir das nicht passiert. So einfach. Und deshalb stelle ich euch Asa vor. So, ich möchte jetzt Asa nicht Unrecht tun. Vielleicht hat der am Ende seines Lebens auch noch Buße getan, es steht halt nicht da. Ich benutze ihn jetzt trotzdem einfach mal als schlechtes Vorbild, um zu sagen, sowas kann passieren. Und um die Frage in den Raum zu stellen, warum bitteschön sollten Gläubige im Alter ihren Glauben, ihr Vertrauen in Gott wegwerfen? Und die Antwort scheint mir relativ einfach. Sie haben einfach zu viel Komisches mit Gott erlebt, um ihm noch weiterhin zu vertrauen. Und das ist ein Phänomen, was wir aus dem Hebräerbrief kennen. Es geht um ein Phänomen, das da heißt Mangel an Gnade. Schaut euch mal diesen Vers an, Hebräer Kapitel 12, Vers 15. Und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leidet. Dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprost und euch zur Last wird und durch sie viele verunreinigt werden. Worum geht es hier? Achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leidet. Mangel an der Gnade. Was ist damit gemeint? Wenn wir als Gläubige leben, dann brauchen wir jeden Tag Gott. Wir brauchen jeden Tag die Gnade Gottes. Wir dürfen, Hebräer 4, Vers 16, wir dürfen jeden Tag und wir sollen jeden Tag vor dem Thron der Gnade erscheinen und Gott darum bitten, dass er uns beschenkt. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. So, jetzt wodurch entsteht ein Mangel an Gnade? Er entsteht dadurch, dass ich eine Not habe, sie Gott bringe, der aber nicht reagiert. Jedenfalls nicht so, wie ich mir das wünschen würde. Auch nicht so, wie ich das erwartet hätte. Ein Mangel an Gnade ist für das eigene Glaubensleben super, wirklich, ich kann es nicht anders sagen, super gefährlich, weil aus ihr eine Bitterkeit entsteht, die für das Glaubensleben nicht nur gefährlich ist, sondern diese Bitterkeit kann sich auswachsen. Da kann ein Misstrauen Gott gegenüber entstehen, sogar Unglaube. Und wenn das passiert, also ich bete und Gott hört nicht und ich denke irgendwann, naja, dann kannst du auch aufhören zu beten. Vielleicht meint Gott es ja gar nicht gut mit dir. Und irgendwann, wenn dieser Mangel an Gnade zunimmt, höre ich auf, Gott mit meinen Nöten zu kommen. Und irgendwann, vielleicht wird es auch nur noch, es ist nur Routine, du kannst dir ja selber die Frage stellen, ja, wie bete ich zu Gott? Aber das kann einfach passieren. Lasst mich das Thema von einer anderen Stelle, von einer anderen Seite aus beleuchten. Als junger Christ wird mir Gott vorgestellt als Freund, als liebender Vater, als guter Hirte. Und natürlich, ich bekehre mich und intuitiv verbinde ich damit eine bestimmte Qualität von Beziehung. Ich kann gar nicht anders. Eine Beziehung, wo Gott sich um meine Probleme kümmert. So, und jetzt lebe ich ein paar Jahre mit Gott und stelle fest, dass irgendwas nicht stimmt. Christsein fühlt sich irgendwie wie so eine Mogelpackung an. Und ich habe den Eindruck, das wird vielleicht nicht oft genug von der Kanzel auch so gepredigt. Aber es kann passieren, dass du jedes Jahr, weil Gott sich anders verhält, als du es erwartest, ihm gegenüber ein Stück skeptischer wirst. Ja, ich habe deinen Wunsch, ich bring diesen Wunsch zu Gott und er macht nichts. Oder was ganz anderes. Und das klingt vielleicht, wenn ich jung bin im Glauben, dann klingt das noch gar nicht so schlimm. Ja, Gott darf natürlich tun, was er tun will. Und dann kommen Leute, die sagen dir, ja, Gott hat bestimmt einen Plan damit, der wird schon noch was draus werden. Ja, ja. Das machst du 5 Jahre, das machst du 10 Jahre, das machst du 15 Jahre. Und langsam, wenn du nicht aufpasst, wächst der Zweifel. Der Zweifel an der Güte Gottes. Und mit dem Zweifel kommt der Frust. Und mit dem Frust kommt so etwas wie Dienst nach Vorschrift in religiösem Gewand. Vielleicht kommt irgendwann auch die innere Kündigung, wo du noch im Gottesdienst erscheinst, vielleicht auch noch mitarbeitest irgendwo, aber hundertprozentig Gott zu vertrauen, all in gehen und sagen, mit meinem Gott kann ich Mauern überspringen. Das war früher mal. Das war früher mal. Ja, also im Zweifelsfall plündere ich lieber den Tempelschatz, ja, oder suche mir einen guten Orthopäden. Aber Gott nochmal um Hilfe bitten, ganz ehrlich. So, das ist, worum es mir heute geht. Und deswegen glaube ich, dass wir 4 Dinge verstehen müssen, wenn wir alt werden. 4 Dinge, die wirklich wichtig sind, damit uns das mit dem Glaubensverlust nicht passiert. Und es sind 4 hässliche Sachen, das kann ich euch jetzt schon sagen. Punkt 1, du kannst Erfahrungen mit Gott nicht konservieren. Ganz schwieriger Punkt. Das sieht man sehr gut am Beispiel von Asa. Er hat doch in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht, dass Gebet und Gottvertrauen ihm im Kampf gegen irgendwen da, Kushita, den Sieg eingebracht hat. Das ist nur eine Erfahrung, die liegt einfach schon Jahre, Jahrzehnte zurück. Und sie reicht nicht aus, um im Alter in einer ganz vergleichbaren Situation ihn dazu zu bringen, Gott noch einmal zu vertrauen. Ich sage das nochmal, du kannst Erfahrungen mit Gott nicht konservieren. Und deswegen ist das so wichtig, dass wir bis ins hohe Alter hinein immer wieder neue, gute Erfahrungen mit Gott machen. Und deswegen mein Tipp an alles, was hier so in meinem Alter und älter ist, lasst uns bloß nicht abgeklärt werden. Trau dich raus aus deiner Komfortzone. Werde kein gemütlicher Rentner, dessen Leben sich irgendwie um den Garten, um die Enkel und einen guten Bordeaux kümmert. Versteht ihr? Das ist zu wenig. Das ist, Das ist nicht deine Berufung. Das ist gefährlich, richtig gefährlich. Wenn du alt bist, geh mal Flyer verteilen. Trau dich raus, such dir einen jungen Christen als Mentor, wo du sagst, um den kümmere ich mich jetzt mal. Lad Leute ein, bete, flehe, faste für ungläubige Nachbarn, starte einen thematischen Hauskreis, unterstütze ein diakonisches Projekt von mir aus in Alaska. Fahr da hin und schau dir das an. Mach was. Aber lebe so, dass du immer noch in der Abhängigkeit von Gott unterwegs bist und neue Erfahrungen im Alter mit Gott machst, die dir auch im Alter noch deutlich vergegenwärtigen, Gott ist da. Ganz große Gefahr. Also Punkt 1, du kannst Erfahrungen mit Gott nicht konservieren. Punkt 2, Gott lässt sich nicht zähmen. Und dieser Punkt hat es in sich. Ich will ganz ehrlich sein, Gott ist gut. Gott ist das Beste, was mir je passiert ist. Ich liebe ihn, ich vertraue Gott blind. Aber Gott hat mich in Situationen hineingeführt, die waren einfach nur schlimm. Die waren von Verzweiflung, Angst, Überforderung, Unsicherheit, die waren von völligem Unverständnis geprägt. Und deswegen kann ich aus eigener Erfahrung sagen, Gott ist Gott. Und wenn du denkst, du kannst ihn manipulieren, du kannst ihn zähmen, du kannst ihn irgendwie vor deinen Karren spannen oder du kannst ihn verstehen, ganz ehrlich, vergiss es. Gott wird dich frustrieren. Er wird deinen Glauben prüfen. Hiob formuliert mal, und das ist ein Vers, der hat mir die Beine weggezogen, als er mich dann getroffen hat. Hiob 3, Vers 25, denn ich fürchtete einen Schrecken und er traf mich. Ja wie? Das ist der gerechteste Mensch auf der Welt. Und der sagt, ich hatte da vor einer Sache so richtig Bammel. Bang, da war sie. Denn ich fürchtete einen Schrecken und er traf mich und wovor mir bangte, das kam über mich. Ich weiß genau, wie sich das anfühlt und ich kann nur sagen, bitte bereite dich auf solche Momente vor oder lass das mit dem Christsein. Gott lässt sich nicht zähmen. Der große, mächtige und ehrfurchtgebietende, das ist er. Er ist die Majestät. Er weiß, was er tut. Er muss sich niemandem erklären, auch dir nicht. Dritter Punkt. Das Tun Gottes lässt sich nicht begreifen. Ich habe das schon oft gepredigt, aber es ist richtig wichtig. Lebe damit, dass du nicht verstehst, was Gott tut. Es geht nicht. Dazu bist du zu dumm. Dazu spielst du in der falschen Liga. Verstehst du, du bist nur Geschöpf. Du kriegst den Überblick auch nicht in deinen Schädel rein, selbst wenn Gott ihn dir spendieren würde. Da ist nicht genug Kapazität. Deswegen heißt es in Prediger 11, Vers 5, wie du den Weg des Windes nicht kennst und nicht die Gebeine im Leib der Schwangeren, so kennst du das Werk Gottes nicht, der alles wirkt. Und mein Eindruck ist, dass das der Punkt ist, mit dem die meisten Christen massiv Schwierigkeiten haben. Sie wollen verstehen, warum etwas geschieht. Ja? Da kotzt mein Pferd und ich will wissen, warum. Ich kriege den Job nicht, ich will wissen, warum. Da bin ich Single, wünsche mir jemanden, finde niemanden und ich will wissen, warum. Dann kommt Gott und sagt dir nichts. Kommt nicht mal auf den Gedanken, es dir zu erklären. Jedenfalls nicht jetzt, vielleicht in der Ewigkeit, aber aktuell nicht. Du möchtest wissen, wie das Unverständliche und das Verrückte irgendwie Sinn ergibt? Okay, mein Tipp, wenn das dein Problem ist, dann tu Buße und fang an, Gott zu vertrauen. Wir sind diesseits der Ewigkeit dazu berufen, im Glauben zu leben, nicht im Schauen. Und ganz ehrlich, das hört sich cool an, bis zu dem Moment, wo du so eine Hiob-Erfahrung machst. Und dann hört das mit dem Coolsein ganz schnell auf, bis zu dem Moment, wo du nicht mehr verstehst, warum Gott das in deinem Leben tut. Und dann fängt der Glaube an. Und dann kommt die Frage, reicht es dir mitten im Leid, dass Gott dir seinen Trost schenkt? denn den bietet er dir immer an. Reicht dir das? Und der letzte Punkt, viertens, mach nochmal die Übersicht bitte. Christsein ist herausfordernd. Paulus sagt den jungen Christen auf der ersten Missionsreise, die haben sich gerade bekehrt, da sagt er ihnen, wir werden durch viele Schwierigkeiten ins Reich Gottes hineingehen. Und wir müssen das verstehen. Unser Ziel ist die Ewigkeit. Dafür leben wir und für nichts sonst. Wenn du ein einfaches, entspanntes Leben suchst, werde nicht Christ. So einfach. Nochmal, ich sage es nochmal, weil es so wichtig ist. Wenn du ein einfaches, entspanntes Leben suchst, werde nicht Christ. Aber wenn du Christ wirst, dann liest das Kleingedruckte gut durch. Jesus hat von Verfolgung gesprochen, von Angst gesprochen, von Frust gesprochen, von Ablehnung gesprochen. Und wenn du denkst, dass er das nicht ernst meint, wenn du denkst, dass man irgendwie die Liebe zum Geld oder zum guten Leben verbinden kann mit dem ewigen Leben, wenn du denkst, dass man irgendwie von allen geliebt wird und trotzdem fromm sein kann, vergiss es. Gott ist nicht dein Butler, Gott ist dein Herr. Und er schickt dich nicht in den Urlaub. Gott schickt dich als sein Botschafter in ein Kriegsgebiet. Das wäre so, als würdest du jetzt da irgendwo im Gazastreifen sein und würdest da versuchen, deinen Dienst zu tun. Das ist das, was Gott tut. Und deswegen bitte, bitte, bitte. Wenn du hier sitzt und wenn dich das alles jetzt ein bisschen ankratzt und du denkst, oh, das wusste ich ja alles gar nicht, lies die Bibel, studiere die Psalmen, dass du eine Idee davon bekommst, wie Leute gelitten, empfunden haben im Leben mit Gott. Lies die Apostelgeschichte, um zu schauen, was die Leute durchgemacht haben. Bete für verfolgte Christen, damit du eine Idee bekommst, was da eigentlich Sache ist. Werde nüchtern. Das sind die vier Punkte, die wir nicht vergessen dürfen, wenn wir alt werden. Du kannst Erfahrungen mit Gott nicht kultivieren. Gott lässt sich nicht zähmen. Gottes Wege sind tatsächlich für uns nicht ergründbar. Und letztlich ist Christsein ein Himmelfahrtskommando. So einfach muss man das sagen. Frage, warum in aller Welt sollte ich dann Christ werden? Das ist ja quasi eine Antibotschaft, die ich jetzt gerade predige. Ja, das ist ja so, kauf mein Produkt nicht. Warum sollte ich Christ werden? Und wisst ihr, was die Antwort ist? Die Antwort ist Weihnachten. Das ist der Clou. Deswegen finde ich die Predigt als Weihnachtsbotschaft so schön. Warum sollte ich Christ werden, wenn es mir eigentlich nur Stress bringt? Weihnachten, ganz einfach. Gott wurde Mensch. Gott, das Wort, wir kennen das als Gläubige unter seinem irdischen Namen, Jesus. Gott, das Wort, hat seine Herrlichkeit verlassen, wurde Mensch für mich, für meinen Mist, um für mich zu sterben. Das ist, was wir anfangen an Weihnachten zu feiern, dass Gott uns so sehr liebt, dass er all in geht, um uns zu retten. Und die Frage, die einfache Frage ist, reicht dir das, um ihm 100% bis zum Rest deines Lebens zu vertrauen? Reicht dir das, wenn du weißt, dass er für dich Mensch wurde? Und du kennst das ja, die Geschichte geht noch einen Tick weiter bis Ostern. Ja, und dann stirbt er für dich am Kreuz. Das ist die Frage. Und Jesus würde die Frage so formulieren, sag mal, wenn ich wiederkomme, wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde? Das ist die Frage. Was wird Jesus in meinem Leben finden, wenn er wiederkommt? Habe ich den Glauben bewahrt? Oder bin ich so ein Asa geworden? Und mein Gebet, das muss ja für Weihnachten so sein, mein Gebet ist einfach, möge uns Weihnachten mit der Weisheit beschenken und mit der Besonnenheit und mit dem Mut, Gott ein Leben lang zu vertrauen. Vielleicht ist das etwas, wo wir Weihnachten immer wieder für uns selber so ein Stückchen neu so einen Schwur tun können, so nach dem Motto, Gott, ich feiere, dass du Mensch geworden bist. Und auch das nächste Jahr, auch 2025, will ich, egal was kommt, ich will dir vertrauen. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen zu unserer Gemeinde finden Sie im Internet auf www.weil-gott-dich-liebt.de. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen. Bis zum nächsten Mal.